Das Vorgebirgsmagazin aus dem Studio Merten.
Heute ist wieder Donnerstag. Guten Abend wünscht das Team vom Studio Merten zu Ihrem Vorgebirgsmagazin. Nun, diesmal stellen wir ein neues Buch vor, was die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Bornheim-Rösberg widerspiegelt. Am Schluss habe ich noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Und ich begleite Sie heute durch diese Stunde. Ich bin Hanne Gregory. Wie bereits eben schon angedeutet, heute stellen wir den Rösberger Autor Willi Herrmann vor. Er widmet sich mit seinem neuen Buch der Nachkriegsgeschichte seines Heimatortes Bornheim-Rösberg. Der Autor hat sich der Zeit von 1945 bis 1955 gewidmet und vorher in vielen Archiven gestöbert, aber auch mit einigen Zeitzeugen gesprochen. Willi Herrmann hat sein 192 Seiten starkes Buch unter dem Titel Rösberg in der Nachkriegszeit 1945 bis 1955 mit vielen historischen Fotografien aus der damaligen Zeit ergänzt. Im Studio erzählt der Autor jetzt über sein neues Werk im Gespräch mit Otto Ganser.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Herrmann.
Ja, guten Abend, Herr Ganser. Ich freue mich wieder, bei Ihnen hier im Studio zu sein und über das neue Buch Rösberg in der Nachkriegszeit etwas erzählen zu dürfen.
Genau. Und das habe ich gerade in der Hand. Ein schönes Buch. Es hat, ich glaube, 192 Seiten.
Ja.
Und da sind wahnsinnig viele Sachen drin. Also Fotos, viele Fotos, historische Fotos. Und natürlich alles beschrieben aus der Zeit von 1945 bis 1955. Ja, das war die Nachkriegszeit, ja, über die wir sprechen. Und das war, glaube ich, so ein Nachfolgeband von dem aus dem letzten Jahr. Da ging es ja um die Kriegszeit in Rösberg.
Das soll der Nachfolgeband des letzten Buches sein über Rösberg, der das letzte Kriegsjahr behandelt. Und ich wollte einfach mal darstellen, wie befreiend es war, als der Krieg in Rösberg vorbei war, wie die Zeit begann des Wiederaufbaus und auch die Zeit des Wirtschaftswunders. In den letzten Kriegsmonaten herrschten Angst und Schrecken und die ständige Bedrohung durch Fliegeralarme hatten aufgehört. Die Häuser mussten nicht mehr verdunkelt werden wegen drohender Bombenangriffe. Der Beschuss durch alliierte Jagdbomber hatte aufgehört. Die schossen auf alles, was sich auf den Straßen und Feldern bewegte. Und man brauchte nicht mehr in die Bunker oder in irgendwelche Schutzräume zu gehen. Man war wieder frei. Die Menschen spürten und genossen den Frieden. Das Vereinsleben wurde in vielfältiger Weise wieder aktiviert. Die meisten Vereine hatten ja 1939 mit Beginn des Krieges aufgehört zu existieren. Und kirchliche Vereine wurden auch verboten. Und man begann jetzt einfach wieder mit dem Aufbau. Einmal im Dorf, einmal wirtschaftlich, aber auch vereinsmäßig. Und man freute sich wieder des Lebens.
Aber ich hatte auch gelesen, dass Rösberg selbst in den Kriegsjahren, noch bevor der überhaupt zu Ende war, die zerstörten Häuser wieder aufgebaut hatten, jedenfalls teilweise.
Auf den Dörfern war das also möglich, dass die Häuser, die durch die Fliegerangriffe beschädigt worden waren, unmittelbar auch wieder aufzubauen. Das ist richtig. Das einzige Haus, das 1945 nicht aufgebaut worden war, war Schloss Rösberg. Alles andere stand wieder. Und die Amerikaner, als sie kamen, haben also eben März und April 1945 auch die Stromversorgung und die Wasserversorgung wiederhergestellt.
Also es wurde vieles damals wieder aufgebaut, wieder instand gesetzt und wieder funktionstüchtig gemacht. Da war ja vieles, was nicht mehr so funktionierte während des Krieges. Und dieser Aufbruch hat die Menschen dann motiviert anzupacken, richtig anzupacken.
Genau, es wurde angepackt und man baute wieder alles auf. Wir hatten in Rösberg eine Vielzahl von Vereinen, die also wieder ins Leben gerufen wurde. Es wurde sehr viel gefeiert. Ja, der Krieg endete in Deutschland am 8. Mai offiziell, aber in Rösberg waren die Amerikaner bereits am 5. März, man kann eigentlich sagen, durchmarschiert und man konnte schon mit der neuen Zeit beginnen. Und bereits am 20. April 1945 begann der damalige Ortsvorsteher Matthias Esser mit der Wiedergründung der Feuerwehr, die 1938 aufgelöst worden waren. Also die Freiwilligen Feuerwehren waren damals in die deutsche Polizei eingegliedert worden als Hilfspolizisten. Und man begann also, wie gesagt, schon Ende April wieder mit dem Wiederaufbau. Der Männergesangverein fing am 25. Juli 1945 wieder an zu singen. Die katholische Frauen- und Mütterverein konnte wieder öffentlich tätig werden. Das war vorher alles verboten und der Pfarrer hatte das so heimlich fortgeführt. Der Junggesellenverein veranstaltete wieder Musik- und Tanzveranstaltungen im Saal der Gaststätte Lang und krönte 1949 auch wieder ein Maipaar. Es wurde ein großes Maifest mit Festzug wieder gefeiert. Der Schützenverein wurde 1946 von Pfarrer Flamm gegründet. Der Kriegerverein von 1873 setzte sein Vereinsleben fort und beteiligte sich wieder am Dorfleben. Der Sportverein SSV Rösberg von 1926 spielte wieder Fußball. Der Kirchenchor Cecilia sang wieder und gestaltete kirchliche Feste. Und auch das Tambochor spielte wieder bei Tanzveranstaltungen im Saal der Gaststätte Lang. Also sehen, es war also, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Es war also sehr vielfältig, was da wieder begann in dieser Zeit. Und wir haben also damals eine Vereinsstruktur gehabt und ein dörfliches Leben, das irgendwie ganz anders war als heute. Vieles von dem gibt es nicht mehr. Es fanden auch eine Vielzahl von Festzügen und Veranstaltungen statt.
Und dann habe ich auch gelesen, diese ganzen Feierlichkeiten, die haben auch manchmal dazu geführt, dass die Leute dann noch ein bisschen zu tief ins Glas geschaut haben.
Ja,
oder mit selbstgebrannten Schnaps oder sowas auch.
Ne? Ja, es wurde also, der Schnaps wurde selbstgebrannt aus Zuckerrüben und der sogenannte Knolli-Brandy oder Knollebrand. Der wurde aber auch eingesetzt auf dem Schwarzmarkt. Also man handelte auch damit. Und Pfarrer Flamm hat sich also an einer Stelle in der Pfarrchronik dazu geäußert und meinte, es würde zu überschwänglich gefeiert und auch zu viel getrunken.
Ja. Kann man das denn so vergleichen? Dann war wahrscheinlich auf den Dörfern war das überall ähnlich.
Das wird überall ähnlich gewesen.
Und wahrscheinlich in ganz Deutschland, gerade im ländlichen Bereich, war das ja dann doch vielleicht ein bisschen anders, da war ja noch mehr Vereinsleben.
Ja, da von dem Vereinsleben ist leider nicht sehr viel übrig geblieben, wenn man sich überlegt. Früher wurden zum Beispiel, ging jedes Jahr, es wurde ein Maifest mit Festzug organisiert. Die Feuerwehr feierte jährlich ihr Stiftungsfest Ende Juli mit einem Festzug. Der Schützenverein veranstaltete jährlich am Kirmesmontag im September einen Festzug durch Rösberg. Und dazu kamen noch die ganzen kirchlichen Feste zum Namenspatronsfest der Kirche, dem Heiligen Markus, ging Ende April die Markusprozession. Es fand jährlich eine Fronleichnamsprozession im Ort statt. Die Wallfahrt zum Heiligen Leonardus nach Lipka am Anfang November fand statt, an dem sich sogar die Schule komplett, damals die Volksschule, komplett beteiligte mit dem Lehrer, der auch in die Organisation mit einbezogen war. Und zum Martinszug am 11. November ging natürlich auch ein Umzug durchs Dorf, der organisiert war vom Pfarrer, vom Lehrer, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr, dem Sportverein und dem Schützenverein. war eigentlich ein Vorgänger der heutigen Dorfgemeinschaft.
Ja. Ja, ich glaube, Sie haben viel zu erzählen. Wir machen ein bisschen Musik und dann sprechen wir darüber wieder weiter.
Ja.
If you were a sailboat, I would sail.
Ja, Herr Herrmann, Sie haben natürlich eben viel von dem Buch erzählt und was da alles so passiert ist in der Zeit nach dem Krieg. Das Buch ist ja entstanden durch Dinge, die Sie zusammensuchen mussten. Zum Beispiel ganz viele Fotos sind ja drin und das sind ja viele historische Fotos. Die haben Sie ja wahrscheinlich nicht alle selbst gehabt, die haben Sie auch von anderen bekommen.
Ja, die Fotos sind eigentlich, ja, wie soll ich sagen, zusammengesammelt im ganzen Dorf. Ich habe also sehr viel Unterstützung gehabt von den Rösbergern. Man muss dann einfach mal fragen, ob nicht irgendwo alte Fotos noch sind oder zu gewissen Themen Fotos. Und ich habe also, wie gesagt, sehr viel Hilfe und Unterstützung bekommen. Die Dinge, die man mir gegeben hat, habe ich dann digitalisiert und die Originale wieder zurückgegeben. Und es war dann natürlich sehr einfach, wenn die Fotos digitalisiert sind, sie dann auch in die Texte mit einzufügen. Die Quellen der Texte, ja, da habe ich eigentlich auch sehr gute Grundlagen gehabt. Und zwar einmal die Aufzeichnungen von dem damaligen Pfarrer, von Jakob Flamm, der also, ja, man kann eigentlich sagen, die Fachronik mehr oder weniger in Form eines Tagebuchs geschrieben hat. Das heißt, es sind also sehr viele Dinge aus dieser Zeit notiert worden. Die standen mir also zur Verfügung, weil ich habe die Möglichkeit gehabt, im Jahr 2009 mit Erlaubnis des damaligen Pfarrers Heinrich Peter Dreyer und dem damaligen Vorsitzenden des Kirchenvorstandes Kurt Odenthal diese Dinge zu sichten und zumindest im Teil auch zu kopieren. Dann hatte ich einen Zugang zu den Zeitungsberichten des damaligen Vorgebirgsjournalisten Sepp Trümpener, eine hervorragende Quellenlage, die sich also im Stadtarchiv befindet, die ja an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an den damaligen Stadtarchivar Christian Lonnemann. Und zum Dritten habe ich bereits Mitte der 1980er Jahre begonnen, dann auch Zeitzeugenberichte zu notieren, Erzählungen aufzuschreiben, teils von Familienfesten, teils bei Vereinfesten, was einem so erzählt wurde. Und das Ganze gibt natürlich dann ein sehr rundes Bild von den Ereignissen dieser 10 Nachkriegsjahre. Und heute ist das also so, dass von diesen Leuten eigentlich niemand da ist. Es ist keiner mehr da. Der ein oder andere weiß noch etwas. Aber, und ich bin froh, dass ich damals hingegangen bin und habe das also auch aufgeschrieben, weil man wüsste das im Einzelnen so nicht mehr. Das Interessante ist, wenn die Zeitzeugen dann etwas erzählt haben und man findet das dann wieder, zum Beispiel in den Aufzeichnungen von Pfarrer Flamm, oder man findet Ereignisse in den Zeitungsberichten von Sepp Trümpener dann wieder und kann das Ganze dann noch so ein bisschen abstimmen gegeneinander.
Also fühlen Sie sich dann bestätigt in den...
Ja, man fühlt sich also
Meinungen.
Sicher, genau, man fühlt sich also sicher, dass man nicht irgendetwas geschrieben hat, was vielleicht nicht in Ordnung ist oder was vielleicht verzerrt ist. Also am liebsten sind mir auch Dinge, die man an mindestens 2 Stellen wiederfindet. Also ja. Ja, und so ist dann dieses Buch entstanden. Ich hatte eigentlich geplant, ja, mal so 80 Seiten zu schreiben oder so. Und aber ich hatte so viele Quellen und auch so viele Fotos, dass es dann schlussendlich 192 Seiten geworden sind. Muss aber dazu sagen, wenn ich alle Fotos, die ich aus der Zeit habe, reingenommen werden, dann wäre es nochmal die Hälfte mehr geworden. Aber ja, irgendwo habe ich mich dann auf diese, ja, so beschränkt, wie es halt jetzt entstanden ist.
Ja, aber diese ganze Menge von Fotos und ja, das ist ja auch eine Heidenarbeit gewesen. Haben Sie da schon lange Vorarbeiten für geleistet, also auch schon vor dem ersten Band, als es um den Zweiten Weltkrieg ging, weil das ist ja eine Heidenarbeit, das in einem Jahr dann fertig zu kriegen.
Ja, dadurch, dass die Aufzeichnungen alle vorlagen und die Fotos auch ja eigentlich alle digitalisiert waren, musste ich eigentlich nur noch hingehen und musste eigentlich Jahr für Jahr durcharbeiten, beziehungsweise dann das zusammenschreiben und die Bilder dann einfügen. Es ist immer interessant, wenn man Ereignisse findet, zum Beispiel, nur als Beispiel, der Pfarrer beschreibt eine Wallfahrt nach Kevela und eine Zeitzeugin, die mittlerweile auch verstorben ist, und zwar die Wallfahrt nach Kevela 1952. Und ich habe von einer Zeitzeugin ein Foto bekommen, das beschriftet war mit Wallfahrt nach Kevela 1952. Und man kann dann also praktisch den Text und das Bild zusammenfügen. Man hat also nicht nur die schriftliche Aufzeichnung oder man hat nicht nur das Bild, sondern hat beides in Kombination.
Ja, es gibt weiterhin viel zu erzählen. Ich würde sagen, wir haben nämlich nachher, nach der nächsten Musik, auch noch was zu erzählen, was also ganz, ganz ungewöhnlich ist und das für so einen kleinen Ort, aber darüber gleich mehr. Ja, bei mir ist heute Abend der Rösberger Heimatforscher Willi Herrmann, der über sein neues Buch Rösberg in der Nachkriegszeit 1945 bis 1955 erzählt. Ja, Herr Herrmann, wir haben ja eben viel über das, was sich dann neu entwickelte nach dem Krieg und ja, wie das so damals war, erzählt. Es gab auch ganz früh eine fast schon kuriose Begebenheit. Es gab eine Familie, die hatte sage und schreibe 24 Kinder.
Ja,
das ist doch etwas besonders.
Ja, das war wirklich außergewöhnlich. Ich meine, damals hatten die Familien ja mehr Kinder als heute, aber 24 an der Zahl war schon wirklich außergewöhnlich. Und ja, es war ja die Zeit nach dem Krieg und die Währung damals, die Reichsmark, war nichts mehr wert. Und am 20. Juni 1948 wurde natürlich die D-Mark eingeführt, um wieder eine einheitliche Währung in Deutschland zu bekommen. Und jeder Deutsche bekam dann eine Pro-Kopf-Summe von 40 D-Mark.
Ja, kann man sich ja gut vorstellen, dass das ja schon ganz gut für damalige Verhältnisse dann war, für die Familien.
Und die Ausgabestelle war damals in der Gaststätte Lang, dort wurde das also organisiert, und als der Jakob Weber dann in die Gaststätte gegangen ist, hatte er natürlich das meiste Geld, weil er so viele Kinder hatte. Und damals gab es auch einen Zeitungsbericht, der dann titelte, Deutschlands reichste Familie lebt in Rösberg.
Ja, da musste er mit einem Koffer voller Geld nach Hause gegangen sein,
so ungefähr. War vielleicht nicht ganz so.
Wenn das ja vielleicht damals ja noch Bargeld war, was ausgezahlt wurde.
Das war Bargeld, ja. Das war so eine unheimliche Leistung, das zu organisieren von den Alliierten. Ich glaube, die Amerikaner waren damals federführend, weil das wurde alles bis zum Schluss unter Verschluss gehalten, und das also auch in den Dörfern, das so an einem einzigen Tag zu organisieren, da stand schon eine gewaltige Logistik hinter, weil in Deutschland blühte nach dem Krieg der Schwarzmarkt, Waren wurden getauscht, die amerikanischen Soldaten, die sich hier überall aufhielten, hatten Zigaretten mitgebracht. Die sogenannte Zigarettenwährung, in der sogenannten Zigarettenwährung, damit wurde eigentlich alles gehandelt. Oder mit dem selbstgebrannten Schnaps, der damals in vielen Häusern gebrannt wurde und dann mit dem dann halt gehandelt wurde. Der Schwarzhandel blühte also wirklich mit Zigaretten und Schnaps. Um den Ganzen ein Ende zu bereiten, hat man also eine neue Währung, die D-Mark, eingeführt. Und die Wirtschaft kam dann auch in Schwung in Deutschland und durch die soziale Marktwirtschaft, die Wirtschaftsminister Erhard dann einführte, den freien Handel, erreichte auch ein zunehmender Wohlstand die Menschen. Es war der Beginn des Wirtschaftswunders. Der wirtschaftliche Aufbau erreichte einen ungeahnten Aufschwung. Man muss bedenken, unmittelbar nach dem Krieg herrschte große Armut und Not. Die Ernährung der Bevölkerung war nicht in jeder Hinsicht gewährleistet. Aber durch die Landwirtschaft am Vorgebirge gab es irgendwie immer noch etwas zu essen. Die Versorgung war um einiges besser als zum Beispiel in den Städten Bonn und Köln. Und die verbliebenen Menschen aus den Städten zogen nach dem Krieg als sogenannte Hamsterer in die Dörfer. Sie tauschten bei den Landwirten Kleidung, Schmuck, Haushaltswaren, Spielzeug und so weiter gegen Nahrungsmittel aller Art, um einfach etwas zu essen zu haben. Ein Kölner Zeitzeuge berichtete mir im Jahr 2010 aus der Nachkriegszeit und erwähnte damals dankend, das, was am Vorgebirge auf den Feldern wuchs, hat in den ersten Nachkriegsjahren die Kölner Bevölkerung am Leben erhalten. Und das haben wir nicht vergessen.
Ja, also ich erinnere mich da aus eigener Erfahrung in meiner Jugend. Ich bin in der Eifel groß geworden, in der Nordeifel, auch auf dem Bauernhof. Da kamen auch Leute, die dann etwas Gebrauchtes oder irgendeinen Gegenstand verkaufen wollten und dafür Naturalien bekommen haben. Und so war das dann in den 50er Jahren, wie ich es selbst noch erlebt habe, auch in der Eifel. Also es war überall. Das Land hat die Städte oder das Umland der Städte
mitversorgt. Ja, genau.
Also insofern haben alle dann dafür gesorgt, dass alle was davon haben.
Ja, die Währungsreform hat einen Platz gefunden in diesem Buch. Einmal über die Kuriosität mit der Familie Weber. Aber es sind auch noch andere Ereignisse gewesen, die die Bevölkerung insgesamt, berührt haben oder mitgenommen haben. Und neben der Währungsreform, die, wie gesagt, die Wirtschaft in Schwung gebracht hat, gab es dann auch noch das Ereignis, dass 1954 Deutschland Fußballweltmeister geworden ist. Und die Presse schrieb damals, wir sind wieder wer. Man hatte das Gefühl, wieder zur Völkergemeinschaft dazugehören, nach dem verlorenen Krieg und nach dem, was die Deutschen, nach diesem Krieg, den die Deutschen verursacht hatten. Durch den Sieg beim Fußballspiel wurde das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl der Bevölkerung wieder gestärkt. Wie gesagt, nach dem wirtschaftlichen Wiederaufbau war das ein weiterer Schritt zur internationalen Anerkennung. Und noch ein weiteres Ereignis habe ich mit in dieses Buch aufgenommen, und zwar im Herbst 1955 ist Bundeskanzler Konrad Adenauer nach Moskau gereist mit einer Delegation und hat dort über die Rückkehr der letzten Kriegsgefangenen verhandelt. Und es ist ihm tatsächlich gelungen, die letzten 10.000 Kriegsgefangenen frei zu bekommen. Und die Sowjetunion hat diplomatische Beziehungen zu Deutschland aufnehmen können, aber auch zu anderen westlichen Staaten. Also Konrad Adenauer hat eigentlich schon damit begonnen, Ostpolitik zu betreiben. Es war, wie gesagt, ein erster Etappenschritt für die spätere Ostpolitik der Bundesrepublik. Es gab in dem Zusammenhang auch ein Ereignis, das die Rösberger betraf, und zwar war bereits im Oktober 1953, also 2 Jahre vorher, der letzte Rösberger Kriegsgefangene aus Russland zurückgekehrt. Es war Peter Heine, der sich, wie gesagt, ebenfalls in sowjetischer Kriegsgefangenschaft befunden hat. Der kam nach mehr als 10 Jahren Abwesenheit wieder zurück. Sein Empfang am Märtner Bahnhof und die Rückfahrt nach Rösberg glich einem Volksfest. Damals sind die Rösberger in einem Festzug nach Märten marschiert und Peter Heine konnte im Auto von Baronin von Weix und dem Generalfeldmarschall von Weix wurde er also zurück nach Rösberg gefahren. Und die Presse titelte damals, der Obergefreite Peter Heine wurde vom Generalfeldmarschall zurück in seinen Heimatort gefahren.
Ja, das war ja ein Highlight. Das wird in der Geschichte wahrscheinlich tief verankert
ja,
sein.
Das kann man so
Weil sagen. Das ist ja schon etwas Besonderes. Wir sprechen dann gleich in unserer letzten Runde weiter über Ihr Buch. Ja, Herr Herrmann, Ihr Buch, lesenswertes Buch mit dem Titel Rösberg in der Nachkriegszeit 1945 bis 1955. Ja, das ist ja nur, ich glaube, eine kleine Druckauflage,
ja.
Aber ist es bei Ihnen noch in Rösberg zu bekommen?
Es ist zu bekommen, bei mir
und nicht. Wer Interesse hat, kann sich hier bei uns im Studio Märten melden.
Genau.
Dann können wir sicherlich den Kontakt herstellen.
Sie können das gerne vermitteln, jawohl. Es gibt aber auch noch einen Vortrag im Haus am Turm in Rösberg, direkt neben dem Wasserturm. Der Termin ist der 5. September in diesem Jahr. Die Uhrzeit steht noch nicht fest. Habe ich mit der Marita Lang noch nicht abgesprochen, aber es wird mit Sicherheit noch über die Presse und sonstige Medien bekannt gegeben.
Ja, also das kann man sich ja vielleicht merken. Und Sie hatten ja auch vor einiger Zeit im Haus am Turm in Rösberg
ja.
auch das Buch,
genau.
ich glaube, zweimal auch es, vorgestellt, an zwei Terminen.
Genau.
Da würde mich interessieren, wie war denn die Resonanz von den Rösbergern?
Ja, die Resonanz beim ersten Vortrag war eigentlich nicht so gut. Ich glaube, ich war da auch mit meinen Pressemitteilungen etwas spät. Der zweite Vortrag war etwas besser. Es waren also über 40 Leute da und ich habe mich da also persönlich sehr drüber gefreut, ja, muss man sagen.
Also wird es doch angenommen, das
ja.
Interesse
ja.
für dieses, was früher in Rösberg los.
Ich finde es immer sehr schade. Es ist hauptsächlich die ältere Generation, die dann vorbeikommt. Und ich hatte dann so einen Bildervortrag, in dem Fall dann aus dieser Zeit, mit den Bildern, die ich hauptsächlich nicht da reingenommen habe. Und das wäre dann auch schön, wenn man so ein bisschen die jüngere Generation, die Jugend etwas ansprechen könnte. Das ist aber leider nicht der Fall.
Ja, ich kann mich selbst erinnern an meine Jugend. Ich habe mich da auch noch nicht so interessiert für die Vergangenheit oder für meine damalige Heimat. Und das entwickelt sich also scheinbar später. Jetzt interessiere ich mich auch dafür, nicht? Ja, ich glaube, das ist dann doch oft allgemein so, dass junge Menschen da noch erstmal nicht das große Interesse haben. Aber vielleicht gibt es ja dann ältere Menschen, die dann die jungen Leute neugierig machen, was es damals alles so gegeben hat und wie das Leben früher war. Und das war ja auch spannend, interessant, manchmal auch dramatisch. Und aber es gab ja auch dann gute Zeiten oder bessere Zeiten, wie man an diesem Beispiel Ihres Buches lesen kann, dass es dann ja aufwärts ging nach dem Krieg.
Ja, so wie ich eben schon sagte, es war eine Zeit, die durch Armut, Mangel, teilweise auch durch Hunger geprägt war. Und die Leute damals, die haben einfach angepackt und haben Deutschland wieder aufgebaut. Die Nachkriegszeit prägte eine Generation, die den Wiederaufbau Deutschlands mit Tatkraft, Optimismus und Pflichtbewusstsein gestaltet. Sie errichtete mit ihrer Politik die Fundamente der Demokratie, die wir ja in dieser Form noch nicht gehabt haben, mal abgesehen von der Weimarer Republik, aber das, Und sie sicherten auf Jahrzehnte den Frieden und schafften Wohlstand für alle. Eine demokratische Gesellschaft, Wohlstand und Frieden, der bis heute anhält und hoffentlich noch sehr viel länger.
Ja, das war schon ein sehr gutes Schlusswort. Und dann möchte ich auch hiermit unser Gespräch abschließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch hier bei mir im Studio Merten.
Ja.
Wünsche Ihnen für Ihr weiteres Schaffen auf dem Gebiet der Heimatgeschichte weiterhin viel Freude und Erfolg, dass Sie viele Dinge noch herausfinden, was Ihnen wichtig ist. Und vielleicht gibt es ja auch einen Nachfolgeband in späteren Jahren.
Ja, ich denke mal, da wird es noch irgendwas geben, aber ich glaube im nächsten Jahr noch nicht. Aber gehen wir mal davon aus, dass es fortgeschrieben wird.
Ja, wir sind gespannt.
Und Herr Ganser, auch ich darf mich bei Ihnen bedanken für die nette Einladung, für das Gespräch hier bei Ihnen in Ihrem sehr gemütlichen Studio.
Schön, das freut mich. Ja. Ja, ich denke, wir haben sicherlich ein gutes Gespräch geführt, was zum Zuhören hoffentlich verleitet hat auch. Und also herzlichen Dank und alles Gute. Und ich sage damit auch schon mal an dieser Stelle Tschüss. Und nach der Musik hat Hanne Gregory noch ein paar Tipps aus dem Vorgebirge. Also dann Tschüss, mein Name ist Otto Ganser.